Hallo liebe Hörer, ich bin Simon hier am Mikrofon und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist heute Zeit für Folge 20 von Tischlein Deck Dich und es ist eine ganz besondere Folge, die ich jetzt wie angekündigt endlich mit meinem Bruder aufnehmen kann. Deshalb begrüße ich dich hier, Daniel, ganz herzlich und freue mich, dass du mit mir auch übers Klima reden willst.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute mitmachen darf. Ich habe mitbekommen, dass Simon jetzt seit längerem sich stark engagiert, einfach diesen Podcast zu machen und schon viele interessante Themen angesprochen hat. Und deshalb ist es für mich eine große Ehre, natürlich heute auch als erster Gast mit live dabei zu sein. Ein großer Meilenstein, kann man auch sagen, für den Podcast.
Ja, wir hoffen mal, dass alles so funktioniert über Studio Link. Da bin ich schon ganz zuversichtlich, dass es dann so klappt, weil wir sind jetzt ja hier nicht direkt vor Ort, sondern du bist ja weiter weg, wohnst gar nicht hier in Deutschland. Und ich habe schon gesagt, es ist ein internationaler Podcast heute.
Ja, genau. Ich bin noch in Deutschland gemeldet, deshalb ich wohne weiterhin in Deutschland. Aber keine falsche Information für das Ordnungsamt, aber ja, derzeit befinde ich mich tatsächlich in der Schweiz. Ja, deshalb kann man schon sagen, internationaler, zumindest europäischer Podcast ist es hier, der zustande kommt. Ein doppelter Meilenstein.
Ja, zum Anfang wollte ich ja nochmal darauf zurückkommen. Also du warst ja über Weihnachten hier bei mir und dann haben wir am letzten Tag überlegt, ob wir den Podcast noch aufnehmen. Da habe ich halt nur so eine gewisse Nervosität auch bei dir gesehen und klar ist auch so, wenn man dann so rausgeht und einfach seine Meinung da sagt im Podcast, ist natürlich auch so ein Druck, der da auf einem lastet. Man will ja keine Falschinformation verbreiten, hast du gesagt. Aber ich habe halt gesehen, wie es dich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt hat und da wollte ich einfach nochmal drauf zurückkommen, zu sagen, hey, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man nicht alle Informationen korrekt liefern kann, so, aber immerhin macht man sich mal Gedanken über die Welt und du podcastest hier mal mit mir und versuchst es zu verstehen, was da los ist mit dem Klima. Das ist doch das eigentlich Schöne.
Ja, es stimmt. Am Anfang habe ich schon gedacht, dass wenn man einen Podcast macht, für mich ist es schon auch wichtig, dass man dann auch wirklich hochwertige Qualität, hochwertigen Content und auch keine Falschaussagen macht. Aber andererseits natürlich, wie du auch in deinem Podcast schon öfter gesagt hast, ist es auch wichtig, einfach mal so versuchen, die Stimme selbst zu ergreifen und sich da nicht allzu sehr Gedanken zu machen, sondern einfach so den Schritt zu wagen, mal seine eigene Stimme zu finden.
Genau, ja. Die eigene Stimme finden, das hat ja auch Leonie Bremer gemacht, die Fridays for Future Sprecherin. Und heute wollen wir uns ja ihren Auftritt im Bewusst-Leben-Podcast mal anhören. Da sind wir jetzt schon alle Clips durchgegangen, die wir spielen wollen und es sind einige. Deshalb fangen wir am besten gleich mal an, damit wir da gut durchkommen und es nicht zu lang wird. Also du warst ja auch etwas skeptisch mit der Podcast-Länge. Wolltest du es auf einer Stunde halten?
Ja, es muss jetzt nicht exakt eine Stunde sein, aber ich finde schon, dass es noch ein Maß sein sollte, das man auch gut verdauen kann.
Gut, gestern habe ich ja auch schon wieder einen Podcast aufgenommen mit der 2,5 Stunden Länge. Also manchmal braucht es auch einfach die Länge, um die ganzen Gedanken in der Tragweite so zu entfalten.
Ja, wenn das für dich ist, damit du deine Gedanken einfach auch aussprechen kannst, ist natürlich nichts falsch daran, wenn es 2,5 Stunden sind, aber für viele Hörer ist das natürlich schon auch ein Brocken, dann erstmal zu verdauen, 2,5 Stunden die geballte Ladung Information von dir.
Ja.
Aber nun gut, wir machen es einfach mal, schauen wir mal, was dabei rauskommt, wie lange es auch wird. Ich bin gespannt.
Du bist noch ein bisschen leise, aber ich weiß nicht, ob du da was ändern kannst.
Ja, ich kann probieren, einfach das Mikro ein bisschen näher zu halten.
Ja, sonst kann ich es ja nachher immer noch beim Schneiden noch lauter machen.
Ja.
Also, dann würde ich jetzt gleich mal einsteigen mit dem ersten Clip, den wir uns überlegt haben. Da geht es jetzt um Leonies Veganismus. Sie ist Veganerin und ich fand es einfach gut, nicht so sehr wegen dem Veganen, sondern weil es darum geht, wie kann man noch mit seiner Mitwelt klarkommen. Also klar, man hat selber so Grundsätze, die man fasst, wie man sein Leben leben will, aber man ist ja irgendwie nicht allein auf der Welt, sondern muss noch mit der Mitwelt klarkommen und die irgendwie mit einbeziehen. Das fand ich so schön an dem Clip und deshalb spielen wir den gleich mal. Mhm.
Eine Frage habe ich zur Ernährung. Wenn du sagst, du ernährst du dich vegan?
Mhm, ja.
Seitdem du 15 bist?
Mhm. Also seit ich 7 bin, bin ich Vegetarierin und vegan ich seit 4 oder 5 Jahren.
Okay, okay. Und das war dann einfach nochmal der moralische Schritt dann für, oder?
Nee, also ich wollte halt eigentlich immer schon vegan sein, aber es ging halt nicht, weil, also es ging schon, aber meine Familie, die war eh schon ziemlich mit dem Vegetarischen so ein bisschen vorbelastet und genau, aber als ich dann halt ausgezogen bin, bin ich halt sofort vegan geworden.
Okay.
Ja.
Ja, ist krass, was dann noch das soziale Gefüge um einen rum noch darauf so für Auswirkungen hat.
Ja, auf jeden Fall, also man muss halt auch irgendwie trotzdem noch mit seiner Familie gut klarkommen, mit seinen Freunden. Und würde es auch niemals jemandem vorwerfen, wenn er sagen würde, ja, ich kann das nicht machen, aus den und den Gründen. Mhm. Ich glaube, ja, man muss da schon immer hinterfragen, bevor man so etwas erst kritisiert.
Ah ja, gut. Also das war nur mein Punkt hier. Man muss halt mit der Mitwelt noch irgendwie klarkommen.
Mhm. Ja, für mich eins der wichtigsten Dinge, die ich aus dem Clip mitgenommen habe, ist einfach nicht kritisieren. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben, weil gerade ja Veganismus oft auch sehr radikal betrieben wird, habe ich das Gefühl. Mhm. Und der Veganismus gestärkt wird quasi dadurch, dass man versucht, Fleischesser zu kritisieren beziehungsweise es schlecht zu reden. Und das habe ich vielleicht früher selber auch öfter gemacht, aber es ist mir schon klar geworden, dass es gar nicht darum geht, immer nur das schlecht zu reden, sondern man muss sich auch klar sein, Veganismus, klar tut man sich irgendwo damit beschränken, aber es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage und dass man den Leuten auch anders einfach zeigen kann, dass es möglich ist und dass es gar nicht so ein großer Schritt sein muss. Da fällt mir hier gerade ein, ich bin im Moment in der WG meiner Freundin und da gab es das klassische Beispiel, es sind hier viele Veganer, aber sie wohnen auch zusammen mit einem klassischen Fleischesser und da ging es am Anfang auch mal darum, wo ein veganer Kuchen gebacken wurde, dass er dem Fleischesser einfach nicht so besonders geschmeckt hat, weil er halt gesagt hat, da fehlen die tierischen Fette einfach. Mhm. Und da hätte man jetzt als radikaler Veganer natürlich auch sagen können, ja, aber die tierischen Fette, weißt du, wie schlecht die überhaupt sind und wie die überhaupt zustande kommen in solchen Produkten, wo das Soja überhaupt herkommt und dies, das, aber das zieht halt oft einfach nicht so, weil das zu sehr schmeckt, die tierischen Fette. Und da gab es ein gutes Beispiel, der Kuchen ist nicht so gut angekommen, aber dann ein paar Wochen später wurde nochmal ein Kuchen gebacken, wieder vegan, und den hat er tatsächlich sehr gelobt und hat dann auch zugegeben, ja, an dem fehlt tatsächlich nichts und der ist perfekt, so wie er ist, da muss kein tierisches Fett oder sonst irgendwie was rein. Und da geht es für mich einfach darum, es geht nicht darum, so zu kritisieren, den anderen Standpunkt zu schwächen, sondern einfach auch selber den eigenen Standpunkt zu stärken und dazu zu zeigen, was man auch kann.
Ja, genau das hat Alexander ja an einer anderen Stelle gesagt, wo er meinte, er bringt dann halt sein veganes Essen so mit bei der Arbeit und dann fragen die Leute ja von selber, hey, was ist das? Und dann hat man so die Chance zu erklären, warum er das macht und man muss nicht selber von sich aus so draufkommen, hey, Veganismus ist doch das einzig Wahre, sondern man kann es einfach so vorleben. Das fand ich einen guten Punkt von ihm.
Ja. Und das ist auch ein Punkt, der hat mich jetzt die letzten Tage auch stärker beschäftigt, gerade das Thema einfach den eigenen Standpunkt vertreten. Da geht es oft nicht darum, irgendwie die anderen fertig zu machen, Türme einzureißen irgendwie, sondern selber vielleicht was aufzubauen, einen Turm zu bauen einfach, der besser ist und der das auch ersetzen kann. Wie du auch in der letzten Folge angesprochen hast, eine Ideologie quasi, die in der Lage ist, das andere auch zu ersetzen und nicht allein nur zu kritisieren. Und da ist schon viel dran, glaube ich.
Ja, das ist ein spannendes Thema mit der Kritik. Aber du bist noch ein bisschen leise. Bist du sicher, dass du da auch das richtige Mikro ausgewählt hast? Also,
ja, du also.
Jetzt ist es ganz laut eigentlich.
Ja, jetzt habe ich es wieder ein bisschen näher an den Mund angehalten.
Okay. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir einfach mal weiter gleich mit dem nächsten Clip. Mhm. Da geht es jetzt um Freunde und Familie, dass Leonie halt noch jetzt relativ wenig Zeit hat natürlich. Durch ihre aktivistische Arbeit ist dann natürlich ihr Privatleben dann ziemlich eingeschränkt. Und das hören wir uns mal an.
Meine Eltern haben es langsam akzeptiert. Die waren aber am Anfang sehr, sehr traurig, dass ich nicht mehr so sehr wenig da bin. Mhm. Meine Freunde, die unterhalten sich miteinander darüber, wann ich vielleicht mal könnte. Mhm. Das ist auch sehr absurd. Aber andererseits unterstützen die einen dann halt auch und sagen, ja, wir wissen, dass es super schwierig ist, dann die Balance irgendwie zu behalten, aber wir wissen, dass du das nicht machst, weil es dir jetzt besonders viel Spaß macht, sondern weil du weißt, dass, weil du denkst, dass du es machen musst und super wichtig ist. Und dann ist es auch wiederum okay, aber ich laufe eigentlich Halbmarathon und gehe bouldern und mache Akrobatik-Yoga und so, aber das geht halt auch ziemlich unter, wenn man 2 Wochen gar nicht da ist.
Ja.
Solche Sachen oder die Bachelorarbeit versuche ich halt nachts zu schreiben, weil ich tagsüber gar keine Zeit habe dafür. Genau, aber ich meine, ich würde es nicht machen, wenn ich es jetzt absolut dramatisch finde, aber ich könnte mir trotzdem ein Leben vorstellen, was weniger mit frustrierenden Nachrichten zu tun hat. Denn alles, was ich hier auch den Tag über lese, sind immer wieder Sachen, die sehr, sehr traurig machen. Mhm. Oder bei meiner Bachelorarbeit muss ich den IPCC-Report sehr viel lesen und das kann ich halt auch nicht länger als 20 bis 30 Minuten, weil mich das sehr traurig macht.
Ja.
Und da muss man halt die Energie daraus schöpfen, indem man sich mit Leuten aus dem globalen Süden unterhält oder sowas, die dann zeigen, was wirklich abgeht. Und daraus kriegt man dann die Power.
Ah, okay, da bin ich jetzt durcheinander gekommen in der Reihenfolge, da wollten wir eigentlich den anderen Clip erst spielen, aber ist ja egal. Also, was ich hier interessant fand, oder schon auch ein bisschen merkwürdig, dass sie sagt, sie kann den IPCC-Bericht dann nur 20 Minuten lesen. Ist natürlich schon so eine Auseinandersetzung mit dem, was da schief läuft in der Welt, das dann so runterziehen kann, ist natürlich klar, aber andererseits schöpft sie dann auch wieder die Kraft durch ihre Arbeit im Aktivismus und es ist ja genau das, was ich meinte mit dem Podcasten hier. Wir beschäftigen uns immerhin mit der Welt und das ist ja der Punkt, dass man sagt, mir ist nicht alles egal. Und da kann man ja wieder die Kraft dann draus schöpfen.
Mhm. Ja, und ist ja natürlich auch inspirierend, denke ich. Sie ist ja nicht umsonst die Sprecherin auch von Fridays for Future, weil man hier ja wirklich diesen kämpferischen Geist auch wirklich sieht, irgendwie wie viel Energie und Kraft sie da reinsteckt und wie wichtig ihr das ganze Thema ist. Sie betreibt es nicht einfach so nebenher mal neben dem Studium, sondern man hat wirklich das Gefühl, sie betreibt das Studium eigentlich neben dem Aktivismus.
Ja, schreibt die Bachelorarbeit nachts.
Ja. Und ich denke, also ich finde es schon ja sehr, sehr beeindruckend einfach, gerade von ihrer Prioritätenliste, wie hoch das einfach steht, wie wichtig sie das nimmt. Er hat mich auch wieder stark erinnert an Folge 18 von deinem Podcast, wo du auch drüber geredet hast, dass es der Politik einfach fehlt, das so richtig ernst zu nehmen. Und im Vergleich, dass der Kalte Krieg so ernst genommen wurde, obwohl die Faktenlage minimal war. Und heutzutage schafft man es nicht, trotz der ganzen Fakten irgendwie aktiv zu werden. Und da ist sie natürlich schon mit vorne dabei als großes Vorbild auch, weil sie wirklich es total ernst nimmt.
Ja, und was ich auch an ihrem Auftritt im Aufwand-Podcast beeindruckend fand, die Stelle, wo sie sagte, sie ist ja nicht schlimm, wenn ein Fridays for Future-Aktivist dann mal 2-3 Semester mehr braucht fürs Studium, weil er einfach sagt, ich habe eine andere Priorität im Leben, also die Klimapolitik mal ein bisschen voranzubringen, ist mir einfach wichtiger jetzt, als nur meinen Abschluss möglichst schnell zu machen und dann möglichst schnell Geld zu verdienen und einen Beruf zu finden. Das ist ja einfach das Beeindruckende, was für mich so ein Symbol sein kann, weit über das Klimathema raus, dass das halt ein bisschen wegkommt von diesem Individualismus heutzutage und uns mal Gedanken machen, hey, es ist eigentlich besser, sich einer größeren Idee unterzuordnen, vor allem vielleicht einer politischen Idee und da zu sagen, auch wenn es irgendwie aussichtslos scheint, auch wenn die Politik da so festgefahren scheint und alles so als alternativlos dargestellt wird, ist es trotzdem besser, daran zu glauben, dass man noch was ändern kann und dass man sich hier nicht nur um sich selbst so kümmert, sondern andere Prioritäten setzt.
Ja, doch, das stimmt, ja. Und halt auch schön zu sehen einfach, ich denke, es gibt viele Menschen wie du und ich einfach auch, die vielleicht diese Klimakrise ein Stück weit begriffen haben, aber die noch nicht zum Aktivismus übergegangen sind, wirklich, so wie sie es ist. Und da ist es schon eine große Inspiration, einfach auch solche Sachen zu hören und solche Sachen zu sehen, wie sie das Ganze angeht, wie sie das Ganze betreibt und welchen Stellenwert das so hat in ihrem Leben, finde ich wirklich sehr inspirierend, muss ich sagen.
Ja, ein Clip aus dem Aufwachen-Podcast von Folge 419, wo Leonie da war, war ja auch der Seehofer-Clip, den wollen wir jetzt gar nicht spielen, aber da fand ich halt einfach nur interessant, wie Stefan da analysiert, dass für Seehofer gibt es eigentlich gar keine Überzeugung. Also er geht in die Politik, ohne eine eigene Überzeugung zu haben, sondern er bildet seine Meinung erst daraus, was halt so Meinung im Lande ist. Also aus den Meinungsumfragen leitet er dann ab, was könnte man jetzt für die Politik machen. Für ihn ist Politik immer Kompromiss. Und das ist halt eigentlich wirklich schade. Wie du auch sagtest, früher nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es halt noch wirklich Politiker wie Adenauer. Kann man sagen, man muss nicht mit seiner Politik übereinstimmen, aber zumindest hatte er mal eine eigene Überzeugung, dass man sich jetzt so an die Amerikaner binden sollte zum Beispiel. Also da sagt Stefan, Seehofer gehört jetzt halt zur ersten Generation an Politikern, die gar keine Überzeugung mehr haben und die auch den Zweiten Weltkrieg, die Shoah und so weiter nicht mehr selbst erlebt haben, nicht mehr selbst dabei waren und dann einfach reingehen und sagen, okay, ist eigentlich alles egal, also wir müssen hier nur irgendwie die Konsensmeinung so voranbringen.
Ja.
Okay, sollen wir dann zu dem nächsten Clip übergehen, den mit Island?
Ja, können wir gerne machen.
Also das war jetzt ja vielleicht eher noch ein bisschen negativ, was da alles schief läuft und im IPCC-Report ist es schwierig, den durchzulesen. Aber jetzt hören wir mal von Leonies privaten Erfahrungen, wo sie so auf Reisen war.
Ich habe viel Urlaub in Schweden gemacht, in den nördlichen Ländern mit meinen Eltern. Und für mich war es immer so super dramatisch zu sehen, wenn alleine Plastik im See in Schweden lag und ich da halt Kajak fahren war oder so. Ich fand das immer super schlimm, weil ich halt wusste, dass da drin Tiere sich befinden. Also für mich sind diese Naturkatastrophen, die betreffen mich super doll, also die treffen mich sehr. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass in der Antarktis ein Stück Eis abbricht, was so groß wie Berlin ist, oder könnte ich einfach heulen, weil mich das so traurig macht, dass die Natur sowas Krasses geschaffen hat in so vielen Millionen von Jahren und Mensch hat das so einfach zerstört. Und das war halt in meinem Leben schon immer irgendwie sehr präsent, diese Themen. Mhm. Und dann bin ich nach meinem Abitur nach Island gegangen, habe da auf einer Farm gelebt, die 3 Stunden von der nächsten Tanksäule entfernt war, die eben im Einklang mit der Natur gelebt haben. Und da dachte ich mir halt so, okay, wow, was in Deutschland passiert, ist total abnormal und das kann ich so nicht akzeptieren. Und hab da eben in der Natur gelebt und wir hatten auch keinen Strom teilweise und kein Wasser außer aus dem Fluss nebenan. Ja, und so habe ich halt gelernt, wie sehr die Menschen es auch schätzen dort. Und am Anfang wollte ich sowas wie Socken wegschmeißen und dann haben die sich total aufgeregt und meinten so, du kannst doch nichts wegschmeißen. Und dann habe ich das halt auch gelernt, dass man nicht so viel konsumieren darf und so. Ja, dann war ich noch in Kanada, um zu lernen, wie das eben auf anderen Kontinenten passiert. Und da ist sehr viel großes Potenzial in Kanada, noch viel zu ändern. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu studieren, das, was ich jetzt studiere.
Ja, was ich da spannend fand, ihre Aussage, was in Deutschland passiert, ist total abnormal. Und das zeigt ja vielleicht ihre Einstellung auch davor, vor der Islandreise, dass sie es noch so als normal angesehen hat, so der Standard in Deutschland. Und ja, da ist mir auch so die Idee gekommen, der Standard, den man einfach hat irgendwo, wie man sich daran gewöhnt hat. Den Clip habe ich vorhin meiner Freundin auch gezeigt, das hat sie nochmal erwähnt, einfach wie wir hier in einem Land leben, wo wir vieles als normal ansehen, wo es einfach einen Standard gibt, wie Duschen, heißes Wasser, Nahrungsversorgung, solche Sachen, unbegrenzte Kleidung eigentlich, die man ständig neu kaufen kann. Aber gerade dadurch, dass sie dann eben mal rausgegangen ist, wie sie es einfach anerkannt hat, dass es eben nicht alles so normal ist in Deutschland, wie sie es vielleicht davor immer gesehen hat, das fand ich da noch sehr spannend an der Stelle.
Ja, aber ich habe da auch so gedacht, gut, aber Deutschland ist halt ein 80-Millionen-Land und Island ja nur so klein, das ist dann ja nur so eine kleine Kommune da. Ist ja eigentlich schon die Normalität, was in Deutschland passiert. Und was man dann als Aktivist halt versuchen kann, auf diese Normalität einzuwirken und zu sagen, hey, eigentlich sollte das nicht normal sein, eigentlich müssen wir da mal grundsätzlich was ändern an der Politik. Mhm.
Ja, und ich denke auch, ohne das irgendwie zu stark zu romantisieren, dass man so zurückgezogen lebt in einer Kommune, natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn sich jemand dafür entscheidet und auch bestimmt eine positive Entscheidung irgendwo fürs Klima. Aber ich denke auch, das Hauptziel von Fridays for Future ist ja auch gar nicht, dass die Menschen jetzt tatsächlich so leben, sich alle irgendwie so strikte Regeln auferlegen, dass man Socken 3-4 Mal stopft quasi, bevor man sie wegwirft. Sondern ich denke, bei Fridays for Future geht es ja wirklich darum, Brücken zu bauen zu der Wirtschaft, auch wie man die Wirtschaft und das Klima quasi vereinen kann. Und da sagt sie auch immer wieder, zählt es nicht, dass der Einzelne das macht quasi. Es ist nicht der Einzelne, der sich da um die Socken kümmern muss, sondern es ist schon auch irgendwo Politik und Wirtschaft dann auch im Endeffekt, wo was passieren muss.
Ja, genau. Also man sollte da nicht sagen, wir müssen jetzt alle zurück in den Wald gehen, sondern meine Idee war ja nur für die Leute, die das eine spannende Idee fänden, da sollte man vielleicht mal so eine Möglichkeit schaffen. Aber es ist klar, eigentlich müssen wir was ändern an der Industrie hier, wie es so läuft, weil es ist auch klar, dass wir diese modernen Errungenschaften wie fließendes Wasser und Strom und so weiter erhalten wollen. Mhm. Und aber einen anderen Punkt aus dem Clip, den ich halt noch so spannend fand, war der, wo sie sagte, es betrifft sie so, wenn da eine Eisscholle abbricht. Und es ist natürlich so, das ist ja was Wunderschönes, so das Eis in der Antarktis und dass die Natur sowas Krasses geschaffen hat über Millionen von Jahren, das sollten wir halt erhalten. Und ich habe da nur gedacht, dass das halt so eine ästhetische Empfindung, also eine Empfindung von Schönheit, die vielleicht auch viel mehr motivieren kann für den Aktivismus oder für die Politik, dass man sagt, die Natur bietet uns halt einfach so viele schöne Sachen, die man da anschauen kann oder die dann was in einem auslösen als Mensch. Und gerade deshalb sollten wir auch die Natur erhalten, aber auch unseren eigenen Fortbestand als Menschen erhalten, damit es überhaupt noch jemanden gibt, der diese Schönheit wahrnehmen kann. Weil wenn wir dann alle aussterben, dann habe ich halt im Podcast gestern schon gesagt, wenn nur noch die Tiere das sehen würden, die haben halt nicht so eine ästhetische Empfindung, also können diese Schönheit ja gar nicht wahrnehmen. Deshalb ist es schon wichtig, irgendwie vielleicht die Politik, die Beschäftigung damit auch mit sowas zu verbinden und auch zu sagen, ja, die Natur ist was Schönes und zeigt uns einfach durch ihre Schönheit, gibt sie uns eigentlich schon den Auftrag mit, sie zu erhalten oder zu tun, was wir halt tun können, um irgendwie damit im Einklang zu leben.
Grundsätzlich ja, nur wenn du sagst, dass die Tiere diese ästhetische Schönheit gar nicht wahrnehmen können, da stimme ich nicht ganz überein, weil man muss ja sagen, wenn du mal ein Eisbär siehst am Nordpol oder ein Eisbär im Berliner Zoo, der hat ja schon auch, kannst du vielleicht schon sehen, der hat ja auch andere Merkmale, verhält sich anders und ich glaube, der weiß das schon auch zu schätzen, in Freiheit bei den Eisschollen zu leben irgendwo. Der ja, vermisst klar. Diese Ästhetik auch auf eine Art. Nur ein Eisbecken. Ist das sein
Instinkt?
Ja, sein Instinkt, aber man kann es nennen, wie man will, Ästhetik, Instinkt, aber der weiß auch, was gut und was schlecht ist auf eine Art. Für ja. ihn. Ich glaube, der weiß vielleicht es sogar mehr zu schätzen als wir, oder?
Ja. Ja, gut, natürlich das Eis wissen wir natürlich nicht zu schätzen, weil wir da nicht so gut leben können, weil es ein lebensfeindlicher Raum ist für uns, aber für den Eisbär ist es natürlich einfach sein Lebensraum und einfach, ja klar war es auch so zu schätzen, aber ich meine, er ist ja jetzt nicht traurig, wenn da irgendwie das Eis abbricht, sondern es geht halt seine Lebensgrundlage verloren, aber es ist ja irgendwie nicht so ein Gefühl von Traurigkeit, wie Leonie das beschreibt.
Traurigkeit nicht, nee, das drückt sich halt dann auf andere Art und Weise aus, aber vielleicht tatsächlich... Doch, vielleicht auch ein bisschen Traurigkeit. Ich habe mal ein Video gesehen von einem Eisbär. Gerade durch das Abschmelzen der Eisschollen müssen sie ja immer weiter schwimmen quasi, bevor sie sich überhaupt wieder an einer Eisscholle halten können. Und das Video, das ich mal gesehen habe, die sind schon auch panisch, weil die jetzt ja teilweise hunderte Kilometer weit schwimmen müssen schon, bevor sie mal wieder eine Eisscholle erreichen überhaupt. Ach so. Und das ist bestimmt kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es Trauer ist dann oder wirklich schon Panik, aber
Ja, können die hunderte Kilometer schwimmen?
Wenn der tatsächlich so weit weg von der Eisscholle ist, geschwommen und geschwommen ist, ich glaube, der weiß es richtig zu schätzen, ob es die Ästhetik ist oder einfach so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ja, das sozusagen, die Tiere können es gar nicht so schätzen, diese Ästhetik. Da muss ich sagen, stimme ich nicht ganz überein.
Ja, aber darum geht es ja auch nicht, sondern grundsätzlich die Natur so zu würdigen. Und ja, das können ja auch die Tiere. Aber überhaupt mal, dass man das so als legitimen Gedanken zulässt in der Politik.
Ja, klar, ich denke, es wird halt einfach nicht richtig gewürdigt. Und es ist ja auch das Schlimme daran, so sehr wie Leonie bluten ja wenigen das Herz eigentlich, wenn da eine Eisscholle abbricht, und bestimmt auch den wenigsten Abgeordneten.
Ja, aber das finde ich dann auch schon kritisch, wenn man sagt, man empfindet es so stark bei sich selbst, und ja, man kann sich ja auch nicht so davon abhängig machen. Ich meine, es passieren viele schlimme Dinge auf der Welt, aber man kann ja immer nur so einen Ausschnitt wahrnehmen. Man sollte da halt nicht zu sehr dabei stehen bleiben. Also das ist auch, was Marlon Krohn in seinem Kommunismusbuch beschreibt. Klar, die Gräuel des Kapitalismus, dass pro Tag irgendwie 15.000 Menschen verhungern, was eigentlich nicht nötig wäre, weil wir die genügende Landwirtschaft haben, eigentlich um alle zu ernähren. Aber man sollte halt nicht zu lang dabei stehen bleiben bei so einer Traurigkeit, nicht zu lang sich diese ganzen Missstände da einfach vor Augen führen, weil das macht einen ja eher, das hemmt einen dann ja eher und hält dann davon ab, wirklich aktiv zu werden und jetzt mal die Sache anzugehen und zu sagen, hey, ich muss ja eingreifen.
Aber ich glaube, gerade zum Beispiel der Welthunger, der ist ja zumindest als Problem anerkannt. Und da geht es ja aber darum, dass die Klimakrise vielleicht noch gar nicht so überhaupt anerkannt ist, dass viele Leute ja nicht mal stehen geblieben sind. Und da ist mir auch gerade eingefallen, ich habe eben nochmal die Website von Fridays for Future aufgerufen, das fand ich sehr spannend. Der erste Satz, den sie da nämlich schreiben, ist: Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation. Und das ist ihr Standpunkt, aber dieser Standpunkt ist ja tatsächlich noch nicht überall angekommen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Welthunger.
Ja, aber ich weiß nicht. Das ist ja auch die Frage, die ich im letzten Podcast so behandelt habe. Was bringt es überhaupt mit dem Überzeugen? Ich meine, bei wem es jetzt halt noch nicht angekommen ist mit der Klimakrise, können wir auch sagen, gut, da wird es nie ankommen. Verschwenden wir unsere Energie nicht mehr darauf, die Leute irgendwie zu bekehren oder aufzuklären, sondern sagen einfach, jetzt machen wir uns Gedanken, was können wir hier tun und welche Schlüsse können wir daraus ziehen, wenn die Leute sich einfach nicht aufklären lassen wollen. Ich weiß nicht, ob es so ist, wie du sagst, mit dem Welthunger, das ist überall angekommen. Okay, ja, das hat vielleicht jeder so zur Kenntnis genommen mit dem Schulterzucken. Aber was heißt es schon? Das ist ja genau wieder der Punkt. Adorno, der Theoretiker, meinte immer, er will der Gesellschaft die Rechnung präsentieren, aber die Gesellschaft nimmt die Rechnung einfach nicht zur Kenntnis und geht dann ohne zu zahlen aus dem Restaurant raus. Also, ja.
Aber was du sagst, bei denen, ich glaube, es gibt viele Menschen, bei denen es noch nicht angekommen ist, aber einfach, weil sie es auch noch nicht begriffen haben, es wurde auch in einem anderen Clip ja nochmal angesprochen, wo es einfach auch um die Angst geht quasi. Und wenn sie sagen, die Klimakrise ist eine reale Bedrohung, um das so zu sehen, muss man ja auch erstmal die Angst irgendwie spüren und verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht quasi auch.
Oh, aber das finde ich jetzt kritisch, so Angst machen, das ist ja immer das, was ich auch kritisiert habe in Folge 14, diese Vorstellung von der Apokalypse. Weiß nicht, das hält dann eher wieder davon ab, wirklich aktiv zu werden, weil dann ist ja wirklich alles so schlimm, was kann man da noch machen? Okay, jetzt wissen wir halt, es ist wirklich so schlimm, aber ja, dann
gut, aber man
weiß ja nicht, was wir da machen können, und dann geht halt einfach alles weiter wie bisher, weil ja, wird halt einfach alles weiter verwaltet.
Gut. Aber ich würde vorschlagen, wir können ja gleich mal den vierten Clip spielen. Da geht es ja auch um die Angst. Und das finde ich auch ein sehr schöner Vergleich, dass bei der Angst ja auch für Leonie eigentlich viel Gutes, viel Positives daraus entsteht quasi. Denn ihr ganzer Aktivismus ist schon auch viel auf diese Angst gebaut einfach.
Den vierten Clip jetzt?
Ja,
den. Prioritäten?
Ja.
Okay.
Und da werden dann sozusagen halt, da wird dann halt Ausschau gehalten, so wer könnte das Team irgendwie verstärken oder wer hat irgendwie spezielle Fähigkeiten und kann sich irgendwo für einsetzen, oder?
also das ist halt schon rauskristallisiert worden über das Jahr. Mhm. Jeder hat quasi so seine Aufgabe und jeder, der halt auch neu kommt, kann seine Aufgabe finden. Es gibt jede Woche ein Plenum und in diesem Plenum werden Aufgaben vergeben und ja.
Ja, okay. Hast du Angst vor der Zukunft?
Ja.
Sehr. Pass auf, sogar. Du musst gerade das Mikro einmal ein bisschen, so.
Okay.
Ja, ja, ja.
Ja, also sehr sogar, also jeden Tag. Ich sehe die Klimakrise in jedem Aspekt meines Lebens. Mhm. Ich träume davon, was ist, wenn nichts passiert. Es ist sehr präsent in meinem Leben. Viele sagen auch immer, ich sollte mal auch mal über normale Sachen noch reden können, was ich dann halt auch mache. Aber ich brauche erstmal diesen Reminder, dass es halt auch noch was anderes gibt. Ich habe sehr große Sorgen darüber, oder das macht mir sehr große Angst, dass wir keine Ressourcen mehr haben. Wenn Leute heutzutage davon sprechen, welches Auto man ja gerade fahren könnte, geht mir eher durch den Kopf so, ey Leute, wir können vielleicht in 20, 30 Jahren uns nichts mehr an Essen kaufen, weil es unfassbar teuer ist, weil wir keine Ressourcen mehr haben, weil wir das Geld nicht mehr haben, die Ressourcen aus Afrika und anderen Ländern einzukaufen, wie wir es heutzutage tun, weil unsere Ernte nicht reicht, wie zum Beispiel 2018 hat unsere Ernte nicht gereicht, dass wir Ernte einkaufen mussten. Und dementsprechend, egal wo ich bin und was ich mache, ist das Thema die Priorität.
Ah ja, also das war ein sehr starker Clip, fand ich jetzt. Mhm.
Ja, und also da ging es ja um mehr Sachen. Die Angst wurde ja auch am Rande ein bisschen angesprochen nochmal. Das mit der Ideologie finde ich auch sehr spannend. Hast du ja auch schon ein bisschen erzählt in der 18. Folge. Aber um bei der Angst jetzt noch ein bisschen zu bleiben, ich glaube schon, dass
also kurz
auch
dazu noch, was ich da meinte, war ja, Leonie sagt hier, überall wo sie hingeht, ist das Klimathema Priorität und das ist halt so eine Art Ideologie, wenn man halt alles nur unter der einen Brille wahrnimmt, aber es ist ja überhaupt nicht schlecht gemeint, es ist sehr gut, wenn man sich mit so einem wichtigen Thema auseinandersetzt, aber es ist halt so, dass man alles erstmal durch diese Brille wahrnimmt und sie sagt hier, überall wo sie hingeht, kümmert sie sich erstmal um dieses Thema. Das war damit gemeint mit der Ideologie.
Mhm, genau.
Sorry, was wolltest du sagen?
Ja, also zu der Angst wollte ich einfach sagen, dass es, glaube ich, ihr halt auch die Kraft gibt, dass sie das ja auch in eine positive Richtung lenken kann, dass sie nicht einfach irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, dass man dann irgendwie stehen bleibt beim Welthunger und es einen zu sehr beschäftigt, sondern dass sie es dann auch geschafft hat, sich darüber Gedanken zu machen und es dann auch tatsächlich in eine handlungsorientierte Richtung zu lenken irgendwo, die sich ja sehr positiv entwickelt hat, muss man sagen. Und ich glaube schon, dass da viel von dem, was sie jetzt geleistet hat, auf dieser Angst ja einfach beruht irgendwo. Und um da den Übergang zu machen, wieder zu deinem letzten Podcast, da ging es ja auch darum, warum beim Kalten Krieg so extreme Ressourcen und so extreme Mittel quasi verwendet wurden. Da war ja auch die Angst irgendwo das treibende Mittel wahrscheinlich. Und genau das fehlt ja jetzt in der Politik, weil es noch nicht wirklich als so fatal angesehen wird. Das ist ein Thema, das muss man angehen, aber das ist nicht ein Thema, vor dem man sich wirklich fürchtet. Ich glaube, es gibt wenige Bundestagsabgeordnete, die das tatsächlich so sagen würden wie Leonie, dass sie jetzt Angst haben davor, dass der Lebensmittelnachschub nicht gesichert ist zum Beispiel.
Ja, aber ist das dann wirklich der richtige Weg, das sozusagen? Also da wäre ich auch vorsichtig, ob das jetzt so gut ist. Ich fand es schon gut, was sie gesagt hat. Also statt sich zu fragen, welches Auto kann man sich jetzt kaufen, macht sie sich halt eher Gedanken darüber, hey, was ist in 20, 30 Jahren, ob wir uns da noch die Ressourcen aus dem Ausland so einkaufen können. Aber das wäre halt wichtig, noch ein bisschen näher auszuführen, was sie da genau meint. Also dass genau diese Arbeit am Begriff, die Mal und Cohn immer wieder so anbringt, dass man wirklich eine Arbeit am Begriff leisten muss. Also jetzt klar mal ausarbeiten müsste, was ist damit gemeint mit den Ressourcen und oder mit der Klimakrise, was ist da gemeint, wenn sie sagt, alles wird teurer, wir können uns das nicht mehr leisten. Also letztlich ist ja auch so, müssen wir klar feststellen, ich finde es schon ein bisschen übertrieben, weil es ist doch klar, hier in den Industrieländern werden wir die Auswirkungen von der Klimakrise nicht so stark zu spüren bekommen. Also völlig egal, was jetzt konkret passiert mit dem Anstieg der Meeresspiegel oder so, aber es ist ja völlig klar, wir haben halt hier das Know-how und die Technologie, um uns da irgendwie auch zu schützen mit Dämmen und so weiter. Oder auch wenn es extreme Wetterbedingungen gibt, sind wir halt viel besser aufgestellt als die Leute in Afrika oder Indien. Und deshalb glaube ich, ja, diese Angst um unser Überleben hier ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es geht ja wirklich darum zu sagen, es ist ein globales Problem.
Gut, aber ich sehe das auch ein bisschen anders, ob wir das hier wirklich nicht zu spüren bekommen. Weil was Sie in dem Bewusst-Leben-Podcast ja auch angesprochen hat, ist zum Beispiel, dass 2018 durch die extreme Hitzewelle die Ernte in Deutschland nicht gereicht hat, sodass von anderen Ländern noch quasi zusätzlich Lebensmittel eingekauft werden mussten. Und es ist natürlich schon problematisch zu sehen, wenn gerade in anderen Ländern auch nicht mehr dieselben Erntebedingungen gelten, wenn es wirklich mal ein extremes Hitzejahr weltweit gibt und die Lebensmittel...
Ja, aber ich meine, Deutschland wird doch immer das Geld haben, um sich dann die Ernte noch einzukaufen. Es werden doch dann immer die ärmeren Länder drunter leiden. Und selbst wenn die dann noch irgendwie was produzieren können, dann verkaufen sie es lieber an Deutschland, weil die halt dafür zahlen können. Aber die eigene Bevölkerung kann ja nicht zahlen. Also werden die halt eher hungern als jetzt die Deutschen. Deshalb finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir hier dann so krasse Auswirkungen spüren werden.
Ja, aber es ist ja auch nur Stand des jetzigen Zeitpunkts sozusagen, dass Deutschland natürlich noch genug Geld hat, aber die Zeiten können sich auch ändern sozusagen. Und wenn man wirklich davon spricht, dass weltweit keine richtige Ernte mehr zustande kommt, ob es dann noch das Geld rettet, dass Deutschland sich das leisten kann, wenn es wirklich nicht mehr genug gibt. Und ich meine, da wird jedes Land primär dann ja natürlich nach sich selbst schauen. Und ob es dann, klar. Man muss ja sich schon fragen, ob Länder dann wirklich gewillt dazu sind, ihre eigene Ernte zu verkaufen, wenn sie ihre eigene Bevölkerung damit quasi in eine Hungersnot stürzen würden. Das Geld kann man ja nicht essen und deshalb würde jeder natürlich gucken, dass seine eigene Bevölkerung primär versorgt ist mit Lebensmitteln. Und deshalb denke ich, könnten da schon noch ganz andere Zeiten kommen für Deutschland. Und das hat Leonie, glaube ich, auch so erkannt irgendwo. Dass Geld nicht alles ist in der Zeit. Und was ich da sagen wollte, die Angst, natürlich am Anfang habe ich das auch sehr kritisch gesehen. Gerade Greta Thunberg hat auch ein Buch, glaube ich, rausgebracht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, war der Titel. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, was ist das denn für ein Titel? Ist das wirklich?
Ja, das hatte sie doch schon bei ihrer UN-Rede so gesagt. Damals, glaube ich, vor der UN hat sie das schon gesagt, I want you to panic. Aber von dem Buch habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
Ja, also ein kleineres Buch, ich habe es auch auf Audible mal gesehen, geht eine Stunde lang ungefähr. Aber als ich den Titel gesehen habe, war ich auch ein bisschen schockiert und dachte mir, ja, ist das wirklich der Weg, den Fridays for Future hier einschlagen will? Und wie du vorhin gesagt hast, ob das immer die richtige Wahl ist, diese Angst und so. Ja, vielleicht nicht immer unbedingt, aber ich denke, es ist schon für viele ein Schritt, überhaupt die ganze Klimakrise mal ein bisschen ernster zu nehmen, sich wirklich ernsthaft damit zu befassen, was sie auch sagt, einfach, dass die Leute die Fakten einfach kennen, gerade dass es extreme Dürren gab in Uganda, in Äthiopien und extreme Ernteausfälle natürlich auch dadurch. Die Probleme sind heute schon da und es ist nicht irgendwie, dass man hier redet, es wird einfach wärmer und wir passen uns ans Klima an oder so, sondern es geht wirklich um...
Ich fand es auch gut, was sie meinte, dass heute schon Menschen an der Klimakrise sterben. Also es ist nicht irgendwie in Zukunft, sondern die Klimakrise passiert jetzt gerade schon. Ich weiß nicht, ob wir den Clip haben, aber das fand ich schon eine gute Aussage. Aber wo wir das gehört haben, hast du ja auch gesagt, sie müsste das schon noch näher begründen. Also sie sagt es einfach so, die Klimakrise passiert jetzt gerade, aber man müsste wirklich halt genau das aufzeigen, wo gibt es denn jetzt so Hungersnöte in Uganda und so weiter. Und genau das wäre aus meiner Sicht schon auch ein bisschen die Aufgabe von Fridays for Future, so konkret zu werden und nicht einfach nur zu sagen, ja, die Leute müssen sich mit den Fakten auseinandersetzen, die müssen sich halt selber das googeln, was da gerade passiert in Uganda, sondern man könnte es schon auch so einfach popularisieren und sagen, ja gut, wenn es die Medien halt nicht aufgreifen, wenn es für die nicht interessant genug ist, was da passiert in Uganda, dann müssen wir es als Fridays for Future halt so populär machen und darüber aufklären.
Ja, da bin ich voll deiner Meinung, das muss man medial durch Fridays for Future auch einfach noch stärker rausbringen, gerade diese ernsthafte Bedrohung, diese Angst ist ja vielleicht wirklich nicht völlig unbegründet. Wenn heutzutage schon Menschen daran sterben, warum sollte man sich dann nicht Sorgen machen? Warum sollte man nicht in Panik geraten, wenn wirklich in Uganda jetzt schon Menschen sterben an den Klimafolgen?
Ja. Aber deshalb, das ist ja Panik.
Nee, wollte ich nur nochmal sagen zu Greta Thunberg, zu dem Titel, wie gesagt, am Anfang fand ich es etwas, ja, fand ich es nicht ganz nachvollziehen, aber mittlerweile, glaube ich, verstehe ich, was Fridays for Future damit bezwecken will. Sie müssten es halt noch mehr mit Fakten einfach belegen, noch mehr, wie soll ich sagen, medial auswerten können, damit die Leute auch tatsächlich verstehen, aus was besteht die Angst, aus was besteht die Panik, warum ist da tatsächlich so ein Aufruhr, und das ist bis jetzt halt noch nicht so in der Öffentlichkeit angekommen. Da hat Fridays for Future schon meiner Meinung nach auch ein kleines Imageproblem ein bisschen einfach.
Ja, aber ich finde es grundsätzlich nicht so einen guten Ansatz mit der Panik und so weiter. Also, weil ich habe das in Folge 15 angesprochen, diese Frage, auf welcher Seite steht hier eigentlich Fridays for Future? Sind sie nicht in der Tradition eigentlich des Christentums, der christlichen Metaphysiker, die immer so ein ernstes Gesicht machen und sagen, diese Welt ist eigentlich von Grund auf schlecht, hier kann es gar nichts Gutes drin geben. Wir müssen auf das nächste Leben hoffen, also auf des Jenseits. Und da sich hier halt auch schon so eine Weltverneinung eigentlich, wenn Greta Thunberg sagt, I want you to panic. Und Robert Faller, wo ich dann aus dem Buch vorgelesen habe in Folge 15, da der geschrieben, es gibt halt diejenigen, die allein dadurch, dass sie so ein ernstes Gesicht machen, schon zum Ausdruck bringen wollen, sie hätten hier irgendwie was besonders Wichtiges entdeckt. Und das, finde ich, trifft schon auf Greta zu, dass sie immer so ein ernstes Gesicht macht und glaubt, dadurch kann man jetzt die Leute dazu bewegen, dass sie sich mit den Fakten so auseinandersetzen, aber ist aus meiner Sicht nicht ganz der richtige Ansatz, sondern man kann, also ich finde es besser, wenn man wie Leonie darauf eingeht, wie Aktivismus eigentlich Spaß macht und was es eigentlich bringt, sich da überhaupt mal zu engagieren in der Bewegung, dass eigentlich was Positives ist, dass es jetzt diese Fridays for Future Bewegung gibt und dass man da nicht so immer diese Panik einsetzen sollte.
Aber ich sehe es gar nicht so konträr. Aktivismus kann ja Spaß machen und man kann trotzdem Angst haben vor der Klimakrise, wie jetzt in Leonies Fall.
Aber wo führt es dann hin? Also ich habe jetzt auch wieder dieses Buch von Sean Ziegler, habe ich in deinem Bücherregal gestern gefunden, Verändere die Welt. Ich weiß gar nicht, ob du das mal gelesen hast.
Sagt mir gerade nichts, weiß ich nicht mehr.
Also es war halt ein UNO-Botschafter und der hat irgendwie die weltweiten Probleme da mit dem Hunger beschrieben oder halt gerade die armen Leute in Brasilien, wie die da auf der Straße leben, weil sie aus dem Norden dann runterziehen nach Rio de Janeiro, weil es im Norden halt gar keine Zukunft für sie gibt. Also der Norden von Brasilien ist ja nochmal deutlich ärmer als der Süden und überhaupt die Ungleichheit in Brasilien ist ja eine von den höchsten auf der ganzen Welt. Und ja, die haben halt einfach keine Perspektive, sind da völlig ausgehungert und irren irgendwie durch die Stadt und werden dann noch von der Militärpolizei verprügelt, wenn sie aufgegriffen werden. Aber da finde ich halt auch Sean Ziegler, was der da schreibt, ist alles so negativ, dass es eigentlich gar keinen richtigen Spaß macht, das zu lesen. Also klar, muss ja auch nicht Spaß machen, wenn es um so ein schlimmes Thema geht, da wie den Hunger in der Welt und wie der Kapitalismus da die Menschen eigentlich tötet. Aber trotzdem finde ich, Sean Zieglers Ansatz ist dann ja eigentlich auch wie Greta zu sagen, I want you to panic. Also ich zeige euch hier einfach mal die Fakten auf, was gerade so Lage ist in der Welt, was da schief läuft und ich will jetzt, dass ihr in Panik verfallt und sagt, okay, jetzt müssen wir aber was ändern. Aber meine These ist halt, das wird nicht wirklich funktionieren, dass die Leute dann wirklich daraus den Schluss ziehen, dass es jetzt wirklich so schlimm ist und dass man was machen muss, sondern man müsste ihnen eine positive Perspektive bieten, was es denn zu machen gibt. Also was irgend so ein Revolutionär mal sagte, es reicht nicht, dass es den Leuten schlecht geht, damit eine Revolution erfolgreich ist, sondern man muss ihnen auch eine Perspektive bieten darauf, wie es besser laufen könnte. Erst dann sind sie bereit, was zu machen. Ich weiß nicht, ob es Lenin oder so gesagt hat.
Ja, aber gut, das ist dann ja der nächste Schritt, nachdem man eben diese ganzen Fakten ausgewertet hat. Vielleicht wollte das ja wirklich auch nur Schanz-Siegler so knallhart zeigen, offenlegen, wie es einfach aussieht. Aber ich denke wirklich, vielen Leuten, denen gelingt es daraus, einfach was Positives zu sehen. Und als Beispiel kann ich dann nur noch mal Leonie sagen, die auch Angst hat, die sich mit den Fakten auseinandergesetzt hat und die wirklich erschreckend findet, aber dann trotzdem zu was Positivem übergehen kann und dann auch sagen kann, ja, Aktivismus macht Spaß und Aktivismus ist nicht einfach, dass wir das böse Monster bekämpfen, das Negative, sondern es geht dann einfach auch in eine gute Richtung. Aber gerade dieser Ansatz, du kannst den Welthunger nicht beenden, ohne dich mal mit den Fakten davor quasi auseinanderzusetzen, mit den Problemen und wie die Lage in Brasilien tatsächlich ist.
Aber halt nicht zu lang dabei stehen bleiben, wie Marlon Krohn schreibt. Also nicht zu lang immer nur darauf schauen, was gibt's da Schlimmes an der Welt, weil das versetzt einen dann wirklich in eine Schockstarre und dann ist man gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun oder irgendwie darüber hinaus zu denken, was jetzt für eine Alternative gäbe.
Ja. Nicht zu lange natürlich, wie du gesagt hast, nachdenken und dann eben zum Handeln übergehen. Das wäre ja der Optimalfall eigentlich. Oder nicht?
Ja, aber ich finde halt schon, dass ich dabei Greta auch so eine Art Metaphysik sehe, so eine Art Weltverneinung, dass man einfach ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, aber dass für mich dieser Gedanke Sinn macht von Pfarrer, dass es da eine Verbindung gibt zwischen dieser düsteren christlichen Metaphysik und jetzt dem Aktivismus heutzutage. Was ja vielleicht nicht die Schuld sein muss von den Aktivisten, sondern es ist einfach die Zeit, in der wir leben. Das war ja auch meine These, die ich da übernommen habe von Robert Pfarrer, dass es eigentlich heutzutage eine Kultur der Askese ist. Und genau deshalb kann auch Aktivismus wieder nur in so einem Gewand stattfinden, in so einem asketischen Gewand, wo Greta Thunberg dann wirklich die Symbolfigur dafür ist, dass sie zum Beispiel da in dem Segelboot dann über den Atlantik fährt, weil sie halt wirklich so asketisch sein will und gar kein CO2 freisetzen will und hier mal alle darauf hinweisen will, wie eigentlich jeder Einzelne dazu beiträgt und durch seinen Konsum viel zu viel da der Erde schadet.
Ja.
Das ist mir halt alles ein bisschen zu düster. Ja.
Nee, gerade das mit dem Segelturm, das war, glaube ich, schon ein Schuss ins eigene Bein für Fridays for Future im Endeffekt. Weil es ja auch stark kritisiert wurde, dass eben nicht jeder die Möglichkeit hat, mit einem Segelschiff so den Atlantik zu überqueren, dass dann auch wieder quasi Segler mit dabei waren, die aus Europa eingeflogen sind, um das Schiff wieder zurückzusegeln nach Europa und so. Und da geht es ja wirklich nicht darum, hier medial vom Image mal darauf hinzuweisen, ja, ich finde hier Lösungen und ich für mich persönlich kann meinen CO2-Abdruck verringern, sondern ja, das geht schon wieder zu weit weg einfach von politischen Lösungen ein Stück weit.
Ja, aber wobei ich finde das mit dem Segelturn eigentlich doch ganz positiv von Greta, weil es ist ja klar, sie ist doch jetzt keine Politikerin, die wirklich Gesetze machen kann, sondern sie ist in erster Linie Aktivistin und kann halt mal ein Symbol setzen. Und jetzt in dem speziellen Moment hatte sie halt so eine wahnsinnig große Medienaufmerksamkeit, dass man sagen kann, ja, dann kann sie sich halt auch mal so eine verrückte Idee leisten und sagen, ich will hier halt mal darauf aufmerksam machen. Es geht ja nicht darum, damit jetzt rüberzubringen, hey, schaut mal, ich bin so, halte mich hier so rein von irgendwelchen von CO2-Verschmutzung und lebe so ein reines Leben, sondern für sie geht es doch darum, das Symbol zu setzen, erstmal den Leuten bewusst zu machen, hey, wenn ich von Europa nach Amerika kommen will, dann gibt es für einen normalen Menschen ja gar keinen Weg, das zu tun, ohne der Umwelt so krass zu schaden und so viel CO2 da in so hoher Höhe da auszusetzen in der Atmosphäre, wo die Atmosphäre ja sowieso noch viel dünner ist als unten. Also es gibt gar keinen Weg, da drum rumzukommen und darauf will sie da halt mal aufmerksam machen durch den Segelturn. Und das finde ich eigentlich schon ein legitimes Mittel dann mal, auch wenn es eigentlich nur ein Mediengag ist, das ist natürlich völlig klar. Und von dem realen CO2-Ausstoß bringt es natürlich nichts, wenn ihre Mitreisenden dann wieder zurückfliegen mit dem Flugzeug, das ist schon klar, aber ich denke, das war ja nicht der eigentliche Punkt daran. Aber ja, wie du gesagt hast, ist völlig richtig, dass eigentlich gerade dieser Segelturn eher abgelenkt hat und ja, vielleicht ein Schuss in den Ofen war, dadurch, dass man sich halt so angreifbar gemacht hat, dann, wo das rausgekommen ist, dass die dann halt wirklich wieder zurückfliegen. Ja,
kann man so. Ja, deshalb medial hat es einfach vorne und hinten nichts gebracht und hat Fridays for Future wirklich nur geschadet. Sie wollte darauf aufmerksam machen, wie schwierig es ist, der Umwelt nicht zu schaden und den Atlantik zu überqueren. Und es hat sie im Endeffekt gemacht, dass deutlich mehr Leute geflogen sind, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und das macht das Ganze schon sehr unglaubwürdig auf eine Art. Und deshalb vielleicht an dieser Stelle nochmal, um auf das Imageproblem näher sprechen zu kommen. Ich glaube, Greta tut sich da ja sowieso ein bisschen schwer, gerade bei den älteren Generationen, weil sie da einfach so als Kind abgestempelt wird. Und so von wegen, oft habe ich das Gefühl, viele Leute haben die Meinung, ja, natürlich haben Kinder eine Meinung, aber steht es ihr wirklich zu, so über den Planeten zu urteilen, so über die Wirtschaft, über die Politik zu urteilen? Und mit solchen Aktionen macht man es halt tatsächlich nicht besser. Ja, aber was ich sagen wollte, einfach mit dem Imageproblem bei der älteren Generation, habe ich schon oft das Gefühl, dass sie nicht so ernst genommen wird, auch durch das Alter. Einen Moment. Und gerade bei uns auch in der Familie gab es einmal einen Fall, wo ich mich mit jemand darüber unterhalten habe. Und da hieß es dann auch, dass die Person gar nicht verstanden hat, warum man denn streikt einfach und nicht einfach was studiert, nicht einfach zur Schule geht und dann studiert und tatsächlich versucht, so das Klima tatsächlich auf diesem Weg zu ändern. Was sie dafür
ansetzt. Aber es muss ja kein Widerspruch sein. Also Leonie studiert ja auch was damit irgendwie zu tun hat, Umweltingenieurwissen oder sowas, weiß ich gar nicht. Aber sie, für sie ist ja auch schon so klar, dass sie das vereinigt. Einerseits das Studium, das sie da versucht, in diese Umwelttechnologien da reinzukommen und das zu verstehen und selber da mitzuwirken als Ingenieurin. Aber andererseits natürlich auch Aktivismus, also ist ja kein Widerspruch.
Nee, ist kein Widerspruch an sich, aber dadurch, dass sie sagt, die Zukunft so für sie ist nichts mehr wert und deshalb hört sie jetzt auf, zur Schule zu gehen, ist ja keine Investition in die Zukunft in dem Sinne.
Ja,
das,
gut, aber
das wurde halt kritisiert von einem Familienmitglied von uns und ja, deshalb habe ich das Gefühl, wird gerade Greta von den älteren Generationen nicht so wirklich ernst genommen und das ist ein bisschen schade halt.
Ja, aber muss man auch sagen, es wäre auch in der Zeit, dass man die Laster auf mehrere Gesichter verteilt bei Fridays for Future und das nicht so auf Greta immer reduziert. Aber meinst du, es ist halt immer noch so, dass Greta da ganz krass im Vordergrund steht und sie so als das eine Gesicht wahrgenommen wird von
Fridays for Future? Ja, und das ist wirklich ein großes Problem, glaube ich. Das hat Leonie ja auch mal angesprochen, dass Greta doch mal eine Medienkonferenz gegeben hat quasi und alle eingeladen hat. Sie sind dann gekommen, aber dann hat Greta sich komplett zurückgehalten während der Konferenz und hat nur alle anderen Sprecherinnen reden lassen von Fridays for Future quasi, hat ihnen da auch mal die Bühne gelassen und das finde ich ist schon wichtig, dass das auch gezeigt wird. Es geht hier nicht um irgendwelche Kinder einfach nur blöd gesagt, es geht nicht um irgendeinen Schulstreik, sondern die haben auch ernsthafte Forderungen. Die haben auch ernsthafte Ideen, haben ernsthafte Ansätze und es ist schon wichtig, glaube ich, wie du gesagt hast, dass da die ganze Verantwortung von anderen Schultern auch getragen wird und ich glaube, erst dann wird Fridays for Future auch tatsächlich ernsthaft wahrgenommen von der breiten Masse.
Ja, und ich denke, Greta hat das Problem ja selber auch so erkannt, aber sie kann halt auch ja wenig dagegen machen. Ich meine, wenn sie jetzt halt diese Aufmerksamkeit hat, dann ist ja auch legitim, die zu nutzen. Und an einer Stelle sagte Leonie auch mal, irgendwie bei der COP, bei der Klimakonferenz in Madrid, da ist, war sie mit Greta zusammen unterwegs und sie wurde halt verfolgt von einem ganzen Schwarm von Journalisten. Und Greta sagte, ganz sicher sind sich die Journalisten in diesem Moment nicht bewusst, dass Greta jetzt wegen der Klimakrise da ist. Und da habe ich schon mal drüber nachgedacht und gedacht, ja, ist es wirklich so, dass die Journalisten so in ihrer eigenen Welt leben und das gar nicht mehr wahrnehmen und einfach denken, ja, Greta ist halt irgendwie wie eine Celebrity, deshalb sind wir jetzt hier praktisch als Paparazzi und verfolgen die so, bringt uns halt Aufmerksamkeit, das wissen wir, das wird viel geklickt, wenn wir da einen Artikel mit einem Bild von Greta haben. Mhm. Ist es wirklich so schlimm, habe ich mich da gefragt.
Gut, wie du es gerade gesagt hast, könnte man ja fast meinen, dass die Journalisten nicht mal was wüssten von der laufenden Klimakonferenz. Das wäre natürlich schon dramatisch, dass man sie dann nur so als Celebrity auf der Straße sieht und direkt als Paparazzi drauf losgeht. Ganz so ist es nicht, aber doch, ich glaube, so in die Richtung geht es schon ein bisschen. Dass Greta einfach viel zu stark in den Medien repräsentiert ist, dass meistens andere Themen völlig untergehen einfach. Da wollten wir auch später nochmal drauf zurückkommen in einem anderen Clip, wo es auch um den Kohleausstieg geht. Und da will ich auch jetzt schon sagen, natürlich ist es wichtig, gerade solche Dinge auch offen anzusprechen, dass solche Dinge auch von den Medien aufgegriffen werden, nicht immer nur so personenfixiert sind einfach.
Ja, sollen wir da einfach mal zu dem Clip übergehen jetzt?
Ja, da, wo können Hans... wir gerne mal spielen.
Also wir sind jetzt hier fast am Ende mit dem Bewusst-Leben-Podcast, aber vor dem letzten Clip aus dem Bewusst-Leben-Podcast spielen wir jetzt noch aus dem Aufwachen-Podcast 419 zwei Clips. Da war Leonie ja zu Gast und jetzt erstmal geht es um den Kohleausstieg, was da nämlich jetzt verkündet wurde. Vor circa einem Jahr war es ja, im Januar 2020. Es gab ja also diese Kohlekommission, da kenne ich mich auch nicht so aus, wo verschiedene Umweltverbände wohl auch mit drin waren und dann ein Konzept erarbeitet haben, wie man den Kohleausstieg stemmen könnte. Und das war schon ein Kompromiss, aber was dann von der Bundesregierung beschlossen wurde, hat darauf überhaupt nicht mehr Bezug genommen auf die Kohlekommission. Und wir hören uns hier mal die Erklärung von Hans an, was denn da jetzt wirklich beschlossen wurde. Also der Kohleausstieg heißt ja, dass die Betreiber von Kohlekraftwerken halt irgendwann damit aufhören müssen, diese Kraftwerke zu betreiben. Und die Politik wollte sie halt dafür nochmal entschädigen und ihnen sagen, okay, dann kriegt ihr hier halt noch Geld dafür, dass ihr dann aber auch wirklich aufhört. Und Hans ordnet das hier mal ein.
Die jetzt beschlossenen Abschaltzeitpunkte fast sehr weitgehend identisch sind mit Abschaltzeitpunkten, die vor 3 Jahren, bevor dieser ganze, oder 4 Jahren, bevor dieses ganze Kohlekommissionsding in Gang kam, da waren das die Betriebspläne der damaligen Eigentümer selbst. Ja, also die Betriebspläne mit zum Beispiel von Vattenfall, ehe die Braunkohlekraftwerke verkauft haben, hatten die interne Berechnungen, wann ihre Meiler so unrentabel wären, dass man sie sowieso vom Netz nimmt. Und diese Abschaltzeitpunkte finden sich nun wundersamerweise ziemlich präzise 1:1 sozusagen wieder in den jetzt offiziellen Abschaltzeitpunkten. Unterm Strich, die kriegen 2 Milliarden für etwas, was sie sowieso vorgehabt hatten früher mal.
Ja, hier findet also ein großer Raub statt, kann man mal so sagen.
Eine Umverteilung.
Hier wird Steuerkasse geplündert.
Ja, also vor allem den letzten Teil fand ich ja nochmal am wichtigsten von Stefan, weil Hans legt das halt alles so sachlich dar, aber man muss natürlich auch dann den Schluss daraus ziehen, ja, es ist tatsächlich ein Raubzug, der da stattfindet und es wird einfach die Steuerkasse da geplündert zugunsten von diesen Unternehmen und eine völlig sinnlose, also für die Klimapolitik eigentlich eine völlig sinnlose Politik wird da betrieben, sondern es ist eine Politik, die diese Unternehmen irgendwie finanziell besser stellen soll.
Mhm. Ja, und in dem Clip ging es ja auch gerade darum, warum Fridays for Future das nicht auch stärker verwendet hat, einfach gerade gegen die Kohleindustrie oder um ihren eigenen Standpunkt auch nochmals stärker zu machen, weil es ist ja tatsächlich so, dass Photovoltaikanlagen mittlerweile so günstig in der Produktion sind, dass auf die Kilowattstunde quasi Solarstrom schon günstiger ist als Kohle seit geraum 2 Jahren, glaube ich. Und natürlich ist Kohlekraft ein Auslaufmodell und dass da jetzt noch quasi aus der Steuerkasse ganz klar gesagt nochmal 2 Milliarden aufgewendet werden für so ein Auslaufmodell, das vorne und hinten einfach keinen Sinn macht, das ist natürlich schamlos und das ist völlig, ja, zu nichts nutze. Und dass da Fridays for Future nicht stärker drauf eingegangen ist und gerade solche Sachen auch verwendet gegen die Kohleindustrie.
Ja, dazu kommen wir ja gleich. Aber was du sagst mit der Solarindustrie, das ist ja sehr interessant. Also es gab ja mal eine sehr große Solarindustrie in Deutschland. Da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus damit. Aber jedenfalls gab es ja zu Zeiten von Rot-Grün, damals unter Schröder. Und irgendwie haben die dann die Subventionen gestrichen, weil sie meinten, jetzt müssen die auch mal ohne Subventionen klarkommen. Und Deutschland war zu dem Zeitpunkt eigentlich Weltmarktführer. Also die waren da ganz vorne mit dabei bei der Solarindustrie. Aber durch diese Subventionen, die dann weggefallen sind, ist die ganze Industrie praktisch weggebrochen. Die ganzen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und es war halt genau das Falsche zu dem Zeitpunkt, die Subventionen zu streichen, wo man gerade so an einem Punkt war, dass vielleicht gerade ein paar Jahre später sich hätte selber tragen können, also von selbst hätte rentabel werden können. Aber am Anfang brauchst du halt noch diese Stütze von der Politik. Und Leonie hat dann auch an der Stelle in irgendeinem Auftritt darauf hingewiesen, ich glaube beim Monitor war es, wo sie da mit Georg Kressle geredet hat, dass wir heute uns immer so fokussieren auf die Arbeitsplätze, die in der Kohle, bei den Kohlebergwerken jetzt noch wegfallen könnten, wo es nur noch so wenige gibt, also 10.000 oder 30.000 Arbeitsplätze gibt es überhaupt noch da in der Kohle, also für die Gesamtgesellschaft eigentlich irrelevant, eigentlich ein verschwindend kleiner Teil. Und da wird jetzt so ein Fokus drauf gelegt, wenn man da aussteigen soll und sagen, oh je, diese Leute werden arbeitslos. Aber die Leute, die damals arbeitslos geworden sind bei der Solarindustrie, da wurde nie Bezug drauf genommen, obwohl das eigentlich genau eine umweltfreundliche Technologie gewesen wäre. Und ja, ist einfach absurd, dann heute so auf die Arbeitsplätze in der Kohle zu schauen und nicht zu sehen, dass damals schon Arbeitsplätze in viel größerem Maßstab vernichtet wurden. Also ich weiß nicht, da kenne ich mich jetzt nicht so genau mit den Fakten aus, aber ich denke auch im Maßstab von 30.000 oder 50.000 Arbeitsplätzen sind da dann einfach verloren gegangen, dadurch, dass die Solarindustrie so abgewandert ist aus Deutschland.
Mhm. Ja, korrekt. Und ich glaube, gerade, ich habe auch mal ein Interview gehört von einem Windkrafthersteller, auch immer noch in Deutschland ansässig, aber der hat auch sich beklagt, wie wenig da von der deutschen Politik einfach gemacht wird, gerade im Vergleich aus zu China, die mittlerweile das auch stark subventionieren, solche grünen Energien. Aber dass in China tatsächlich der Standpunkt jetzt so ist, dass das komplett übernommen wurde, Photovoltaik sowie Windkraft einfach komplett abgewandert ist. Und natürlich, das ist schade. Das ist ein wirtschaftlicher Vorsprung, den Deutschland da hatte irgendwo und den man einfach nicht richtig genutzt hat. Ich verstehe es auch nicht mehr.
Ja, aber da gab es eine sehr schöne Verschwörungstheorie. Also es gab einen Hörerkommentar beim Aufwachen-Podcast, wo der eine irgendwie aus der Industrie war, selber da gearbeitet hat. Und das kann ich jetzt auch nicht mehr so ganz, kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber es ging darum, dass die Autoindustrie da wohl einen Deal geschlossen hatte mit China und die sich China dann halt die Bedingung gestellt hat, okay, wenn ihr hier Autos verkaufen wollt, dann muss irgendwie die Solarindustrie bei euch eingeschränkt werden, damit unsere Solarindustrie hier in China boomen kann. Und da hat die Bundesregierung das dann irgendwie so eingefädelt und praktisch die deutsche Solarindustrie zugrunde gehen lassen für die deutschen Autohersteller, damit die dann bessere Chancen auf dem chinesischen Markt haben. Also es war ein interessanter Kommentar. Mhm. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, dass da solche Verquickungen gibt und dass da die Politik einfach sagt, okay, die Autoindustrie ist uns am wichtigsten, die hat hier hunderttausende Arbeitsplätze, Millionen Arbeitsplätze hängen da indirekt dran und ja, dann muss da die Solarindustrie halt mal ein bisschen kürzer treten oder können wir hier gleich ganz eingehen lassen.
Ja, das ist natürlich, habe ich auch noch nicht gehört, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie auf hohem Niveau, aber andererseits klar so, abstrakt ist es vielleicht auch wieder nicht im Endeffekt. Über die Autoindustrie, über den Lobbyismus der Autoindustrie geht in Deutschland, glaube ich, nichts. Hm.
Gut, dann sollen wir mal den nächsten Clip hören. Der baut dann ja direkt darauf auf. Mhm. Also jetzt geht es ja darum, okay, das ist halt die Faktenlage. Da wird so eine Sabotagepolitik gemacht von der Bundesregierung, egal ob die Verschwörungstheorie jetzt korrekt ist da, aber zumindest das mit dem Kohleausstieg ist ja so nachweisbar, was Hans da dargelegt hat. Und was für einen Schluss kann Fridays for Future jetzt daraus ziehen? Da ist Stefan jetzt an der Stelle mal ein bisschen kritisch mit Leonie und zu Recht an der Stelle, denke ich, das müssen wir uns mal anhören.
Wir sind ja auch hier auch ein Medienpodcast, Leonie. Was hast du über Medien und den Umgang mit euch gelernt?
Oh ja, das ist auch sehr spannend. Ja, Medien möchten Fridays for Future immer ganz gerne runterbrechen auf streikende Kinder, die ja nicht in die Schule gehen, aber behandeln gar nicht die Thematik unserer Bewegung. Also ja, klimapolitische Konsequenz. Genau, und ja, also es braucht natürlich immer einzelne Gesichter, aber die Bewegung an sich muss halt auch wieder gespiegelt werden. Und das geht auch teilweise sehr unter. Das eigene Leben ist dann auch manchmal im Vordergrund. Ja, was machst du denn? Das ist etwas, was wir als Bewegung zum Beispiel gar nicht möchten, da wir es als Gefahr sehen, wenn die Gesellschaft anfängt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagt, ja, du machst das besser, du machst das besser. Und dementsprechend ist es auch nicht gut dann, wenn gesagt wird, ja, was machst du denn persönlich, wenn wir doch eigentlich die politischen Rahmenbedingungen brauchen, die stimmen müssen, damit nicht jede einzelne Person sich mit dem Thema so auseinandersetzen muss, wie wir es jetzt vielleicht tun. Genau, das bedeutet, dass die Medien irgendwie versuchen, da eine Story draus zu framen, ja, aber dann zum Beispiel nicht sich mal Wissenschaftler anhören. Auf den Talkshows sitzen dann Fridays for Future Aktivistinnen, aber ohne irgendeinen Wissenschaftler. Also.
Das war jetzt eine lange Einleitung, aber jetzt kommt Stefans Punkt und an der Stelle ist ja schon wichtig zu sagen, ja, Leonie kritisiert hier, dass die Wissenschaftler nicht eingeladen werden, aber es wäre aus meiner Sicht halt dann der richtige Ansatz, zu sagen, okay, dann müssen wir als Fridays for Future halt hier die Wissenschaft einfach einfach aufklären, was gibt's da, was die Wissenschaft aussagt. Also auch wenn man selber kein Wissenschaftler ist, könnte man das dann ja einfach nach außen tragen und hier so dann halt radikal aussprechen, was da Faktenlage ist. Mhm. Aber ja, dann hören wir uns hier einfach mal Stefan an, das ist jetzt sehr interessant.
Aber warum ist euer Ton da nicht schärfer? Du warst ja auch schon bei Hart, aber fair oder so. Wenn Hans hat ja gerade referiert, nach ökonomischer Logik wäre Kohleausstieg kein Problem, wird in 5 Jahren sowieso irgendwie passieren, keine Ahnung.
Wir bräuchten gar kein Kohleausstiegsgesetz, die würden einfach von alleine unrentabel.
Ja, und jetzt kommt die Politik und macht irgendwas und wir stellen fest, na, die verzögern das nur. Die wollen ja, dass die Kraftwerke noch 5-mal so lange laufen, noch 20 Jahre lang. Und jetzt sagst du, es mangelt so an politischen Rahmenbedingungen. Und da würde ich sagen, unglaubliche Beobachtung eigentlich. Das ist absolute Sabotagepolitik, die hier stattfindet. Die Bundesregierung macht genau das Gegenteil von dem sie immer behauptet, dass sie es tut, wenn wir von der Klimakanzlerin hören und so weiter. Da kann man doch nicht sagen, aber das ist irgendwie falsche Rahmenpolitik, sondern das ist grundsätzlich falsche Politik, die läuft auf Klimasabotage hinaus, die läuft zur Beförderung einzelner Unternehmen hinaus. Warum seid ihr, was das angeht, nicht drastischer? Jetzt wollt ihr irgendwie umschwenken auf die Unternehmen, aber müsstet ihr nicht nochmal einen neuen Blick auch auf die Politik wenden und einfach die Dinge nochmal sagen, wie sie sind? Das ist Sabotagepolitik, das ist unglaublich, das ist absolut kontraproduktiv und das hebelt auch Marktgesetze einfach aus.
Ja, wir sagen nicht, dass wir das andere nicht auch noch machen. Also wir haben nur beschlossen oder denken, dass es sinnvoll ist, eben zusätzlich noch das mit den Unternehmen zu machen. Wo wir gerade über Sabotagepolitik gesprochen haben. Also was ich zum Beispiel jetzt auch wieder in Bezug auf das Kohlegesetz denke, ist, also mir stellt sich einfach die Frage, wofür gab es überhaupt die Kohlekommission? Wieso hat sie sich überhaupt Anfang des Jahres gegründet, wenn wir komplett die Empfehlungen ignorieren? Und dementsprechend, natürlich, darauf werden wir auch weiterhin aufmerksam machen, auch gerade, wo wir Datteln 4 jetzt dieses Jahr haben, bedeutet das nicht, dass wir jetzt aufhören, politischen Druck auszuüben, sondern wir werden gleichzeitig eben auch an Unternehmen treten.
Genau. Ich fand das eine hier schön von Stefan, hat mich an ein Zitat von Rosa Luxemburg erinnert, der Revolutionärin, die sagte, zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Und genau das wäre hier ja die Aufgabe von Fridays for Future, mal zu sagen, okay, das ist eine unglaubliche Sabotagepolitik. Und wie Leonie hier sagt, wozu gab es eigentlich die Kohlekommission? Also das wäre mal eine Frage, die sie Peter Altmaier dann so entgegenschleudern könnte bei Hard Aber Fair, dass sie sagt, wozu haben sie hier die Kohlekommission gegründet, wenn sie am Ende ihre Vorschläge einfach so ignorieren und einfach darüber hinweggehen, dann ist eigentlich nur eine Verarschung der Bevölkerung, dass hier mal so getan wird, als hätte man sich drum gekümmert, als hätte man hier mal, man hat hier ja irgendwie einen Aktenberg aufgebaut, die Kohlekommission hat hier ihre Meinung irgendwie niedergeschrieben, aber es ist am Ende völlig egal, was da dann drin steht.
Ja, nee, das ist in der Tat schade und ich fand auch Leonies der Frage gar nicht richtig auf den Grund gegangen, finde ich, warum sie das nicht schärfer behandelt. Aber ich finde, ja, wie soll ich sagen, einerseits beklagt Leonie da, dass es medial immer so ausgewertet wird, als wären es streikende Kinder, was ich auch vorhin gesagt habe, was einfach ein enormes Imageproblem ist von Fridays for Future. Aber andererseits werden da auch nicht die richtigen Schlagzeilen generiert, habe ich das Gefühl, von Fridays for Future. Und sie hat ja auch so gezeigt ein bisschen, dass sie da gar nicht so Interesse daran haben, das medial richtig auszuwerten, obwohl das natürlich eine riesen Schlagzeile wäre, würde man allein mal eine komplette Demonstration machen, nicht wegen dem Klima, aber allein wegen dieser, ja, Steuerverschwendung, kann man sagen, die da begangen wird, gerade mit der Braunkohle. Finde ich schade, dass man sowas nicht stärker angeht.
Ja, und da ist halt meine These, dass Fridays for Future da so zahm ist, weil sie sowieso schon die ganze Zeit so kritisiert werden und immer gesagt wird, ach, diese Kinder, was wissen die schon wirklich übers Leben? Und dass sie dann halt eher so zögerlich sind und sagen, okay, wir müssen hier eher konservativ sein, uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, eher sagen, hey, hört mal auf die Wissenschaftlerpolitik, wir sind hier ja auch nur die Schüler, die euch nicht sagen können, was zu tun ist, aber hey, hört doch mal auf die Wissenschaft. Also das ist halt ein bisschen zu zahm und meine These, es wäre besser, hier wirklich revolutionär zu sein, weil es wird dann von den Massenmedien sowieso immer der gleiche Vorwurf zurückkommen an Fridays for Future, dass die ja so unrealistisch sind, einfach Verbotspolitik wollen, dass alles gar nicht umsetzbar ist, jugendliche Träumereien sind jetzt alles. Also dieser Vorwurf, der wird an Fridays for Future so oder so kommen. Ist völlig egal, ob sie versuchen, sich so zahm zu geben oder ob sie wirklich revolutionär werden und hier das ansprechen, diese Sabotagepolitik, dieser Raubzug, der da stattfindet. Und deshalb ist meine These, es wäre hier wirklich besser, gleich dazu überzugehen, so radikal zu sein und, wie du sagst, so eine Demo mal unter dem Schlagwort einfach stattfinden zu lassen. Nicht einfach nur so eine allgemeine Demo, wenn sie mal was fürs Klima tun, sondern wirklich sagen, hey, dieser Kohlekompromiss, das ist ein fauler Kompromiss, das ist eigentlich ein Betrug an der Klimapolitik und an jedem Wähler, der sich hier von der Bundesregierung erhofft hat, dass sie was gegen den Klimawandel tut.
Mhm. Ja, nee, da hast du vollkommen recht, zu zahm zu sein, das bringt in dem Moment auch nichts, weil man kann ja, sie könnten ja sagen, ihr könnt uns ruhig als demonstrierende Kinder darstellen, die keine Ahnung haben, aber hey, wisst ihr eigentlich, dass gerade eure Steuergelder da drauf gehen, also nur mal so am Rande. Und da wäre die Reaktion halt schon nochmal deutlich anders, wenn man wirklich in Klammern solche Erwachsenen-Themen ansprechen und steuern.
Warte, Daniel, ich habe dich gerade nicht mehr verstanden. Also du hast gesagt, was wisst ihr denn eigentlich, müsste Fridays for Future mal fragen.
Was wisst ihr denn eigentlich? Ich meinte, jetzt habe ich selber ein wenig den Faden verloren.
Nee, also es kommt der Vorwurf an Fridays for Future, ja, ihr seid doch nur Kinder, ihr habt keine Ahnung von wirklichen Politik, aber hier müsste Fridays for Future mal ansetzen und sagen,
ja. Ja, genau, dass der Vorwurf halt oft ist, dass Kinder sind, die eh nichts verstehen, die eh nichts wissen, aber dass man dann auch mal ausholen könnte und sagen, aber wisst ihr eigentlich, was mit euren Steuern passiert zum Beispiel?
Ja,
das
genau.
Wäre ein guter Ansatz.
Ja, das wäre genial.
Und ja, zu zahm zu sein und dann nichts zu tun, das ist halt wirklich keine Lösung. Da muss man wirklich ein bisschen radikaler drauf losgehen, weil ich mein Bild wirklich, gerade die älteren Generationen sehen Fridays for Future einfach ein bisschen als einen Witz von Kindern, die nicht richtig ernst genommen werden, die die Schule schwänzen, die sich einen schönen Freitag machen. Aber um was es da tatsächlich geht, gerade so Sachen wie mit dem Kohleausstieg, was für schmutzige Geschäfte da eigentlich laufen, wo das Geld da noch fließt, das ist einfach, ja, nicht richtig präsent.
Hm. Ja. Ja, das muss man sich halt dann erstmal trauen, sich dann dem auszusetzen, der möglichen Kritik auch. Ist ja völlig nachvollziehbar, dass man da erstmal ein bisschen gehemmt ist. Und Fridays for Future gibt es jetzt ja auch erst seit 2 Jahren. Da ist dann ja auch noch viel Potenzial für Radikalisierung, wenn man erstmal so wahrnimmt, dass der bisherige Ansatz eigentlich nicht so viel bringt und es so im Sand verläuft, wenn man die Politik nur so aus einer zahmen, eher unterwürfigen Haltung raus kritisiert.
Mhm. Ja, da ist noch viel Luft nach oben, definitiv. Und ich weiß nicht, also was ist deine Meinung dazu gerade mit dem Kohleausstieg? Wie vielen Leuten in Deutschland ist es tatsächlich bewusst, was da gerade passiert, was da so vor sich geht?
Niemand. Das,
ja. Also den Leuten vom Aufwachen-Podcast, der Podcast hat ja schon auch eine gewisse Reichweite, aber ich denke auch, ich habe lange auch nichts davon gewusst, bis du mir mal davon erzählt hast und deshalb ja, quasi niemand. Und es ist ein großes Thema, das ist viel größer als Kinder, die streiken.
Hm.
Ja. Gut, ja. Sollen wir da einfach mal übergehen zu dem Clip, den wir noch ausgewählt haben, wo sie über Schweden spricht?
Schweden hatten wir doch schon, oder? Ach so, also den letzten Clip jetzt. Nee, wir hatten Island und Kanada.
Okay.
Aber jetzt zum Schluss wollten wir noch einen positiven Clip, also das, was ist so schön am Aktivismus und dass Aktivismus ja wirklich auch Spaß macht und schon heute was bringt, völlig egal, was die wirklichen Auswirkungen sind, ja, die Politik weigert sich, das ernst zu nehmen, weigert sich hier irgendwelche sinnvolle Klimapolitik umzusetzen, aber schon heute ist es ja wirklich sinnvoll, überhaupt mal zu Fridays for Future zu gehen, da ins Plenum da mitzumachen und das kommt hier, glaube ich, nochmal rüber in diesem letzten Clip, dann aus dem Bewusstleben-Podcast.
So, Aktivismus ist auch eine super schöne Sache. Also ich lerne auch super viel und ich habe auch super viel Spaß daran, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich mache das ja auch alles freiwillig und auch, weil es mir natürlich super viel gibt. Und wir streiken jetzt seit einem Jahr und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Und das bringt auch super viel. Man hat so viele Menschen, die mit einem irgendwie ja zusammen was machen, die super viel Power haben und super inspirierend sind. Mhm. Und nach einem Jahr Streiken haben wir auf jeden Fall was geschafft als Fridays for Future. Und dafür haben wir uns gestern auch super gefeiert. Also wir haben auf jeden Fall was erreicht und Aktivismus bringt was. Sonst wären wir nicht so als Bewegung aufgenommen worden in den Medien zum Beispiel und in jedem Gespräch. Und es bringt auf jeden Fall was. Und jetzt müssen wir dieses Potenzial, was wir ein Jahr ausgebaut haben, komplett ausnutzen, dass sich schnellstmöglich noch was ändert. Und dafür brauchen wir jede einzelne Person. Und jeder kann mithelfen. Jeder ist willkommen.
Okay. Ich höre jetzt diesen Podcast. Fühle mich angefixt, habe Bock, was zu machen. Was ist der beste Weg, um mich irgendwie einzuklinken irgendwo mit dem, was ich kann?
Einfach zum Plenum kommen. Also wir haben in den Ortsgruppen immer ein Plenum. Und da wird sich meistens für die neu sind, eine halbe Stunde eher getroffen, als für die halt schon länger dabei sind, um halt so eine Einführung zu bekommen. Das findet man dann immer auf den Seiten, zum Beispiel Instagram oder halt auch im Internet, auf unserer Fridays for Future Website.
Packen wir alles in die Shownotes.
Genau. Und da kann man dann einfach hinkommen und sich einer AG anschließen und dann ist das eben speziell das, was man vielleicht kann oder nicht kann. Und sonst kann man halt auch einfach die Sachen lernen, die man noch nicht kann und dann eine Arbeitsgruppe zusammenarbeiten dazu. Ja, einfach mal vorbeikommen und jeder freut sich.
Ja, das war jetzt ja so der Aufruf an den Einzelnen zum Schluss, was ich so schön finde. Der Einzelne ist natürlich wichtig, aber meine These ist ja nicht als Konsument sich so wichtig nehmen und glauben, dass man da schon so viel verändern kann, sondern sagen, als Einzelner gehe ich hier mit in die Klimabewegung und da bringe ich mich ein bei dieser Bewegung, die da so geeint ist durch die Idee, dass wir die Klimapolitik verändern müssen.
Mhm. Doch, ja, ich finde, es lohnt sich einfach, einen Blick auf die Website zu werfen von Fridays for Future. In der Schweiz gibt es übrigens nicht Fridays for Future, sondern die nennen sich hier Climate Strike. Sie schreiben auch inspiriert von Greta Thunberg, aber das Wort Fridays for Future findet man dann nicht auf der Website.
Die agieren ein bisschen separat. Extra, die Schweizer.
Ja, wahrscheinlich.
Ich weiß ist auch nicht. Auf der ganzen Welt sicher Fridays for Future?
Ja, ich weiß nicht, wie ist es in den Nachbarländern, in Europa, in Frankreich und so?
Ah, kenne ich mich auch gar nicht aus.
Aber ich weiß, in den USA, glaube ich, heißen sie auch Fridays for Future.
Ja,
aber,
auf jeden Fall.
Aber ja, die Schweizer, die haben sich da wieder was Eigenes überlegt. Aber was man hier trotzdem sagen muss, das Gute ist, ich habe gesehen, wo ich auf den Webseiten war, am 19.03. diesen Jahres soll ein globaler Klimastreik stattfinden. Ah, ja. Das finde ich sehr spannend und den werde ich mir mal, ja, save the date, werde ich mir mal merken. Ich hoffe, der kann stattfinden. Und ja, ich habe da für mich selber auch die Schlüsse draus gezogen. Es ist wirklich wichtig, aktiv zu bleiben, aktiv zu sein und nicht einfach stehen zu bleiben bei den Fakten.
Ja, also deshalb hier natürlich der Aufruf an alle Hörer. Merkt euch das Datum 19.03. und ich war ja selber auch noch nie bei einer Demo, aber es ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt und ich habe einfach diese eine Demo von Fridays for Future in Stuttgart mal miterlebt, als ich da mein Praktikum gemacht habe 2019 und hatte ich halt in der Mittagspause kurz Zeit, habe mir was zu essen geholt und habe dann einfach diesen Demonstrationszug gesehen, wie der da aus verschiedenen Straßen dann zusammengekommen ist bei der Kreuzung bei Stadtmitte, beim Rote Bühlplatz, glaube ich, in Stuttgart. Und es war einfach so beeindruckend, diese Menschenmassen zu sehen. Ja, das kennt man ja eigentlich gar nicht mehr heutzutage, dass ein politisches Thema die Menschen so massiv mobilisiert. Und ja, da bin ich da nicht direkt mitgelaufen. Ich bin nur mal so durchgegangen, weil ich dann auf die andere Straßenseite kommen musste und ja auch nicht so viel Zeit hatte in der Mittagspause. Aber da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, das ist was Besonderes und ist auf jeden Fall sicher eine tolle Erfahrung, da dann wirklich mal als Demonstrant mitzumachen. Bist du noch da?
Ja, die Verbindung war gerade wieder weg. Hab dich kurz nicht mehr gehört, aber nun gut. Hast du schon die abschließenden Worte gesagt?
Ja, das war jetzt ja eigentlich der Aufruf zum Abschluss, dass man da mal mitdemonstrieren könnte. Aber da darf man natürlich auch nicht dabei stehen bleiben, sondern muss sich noch weiter damit auseinandersetzen. Also, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Anfang, da mal mit auf die Demo zu gehen.
Ja, das ist der richtige Ansatz, denke ich, ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier dabei sein konnte. Und dass es tatsächlich ja ein internationaler Podcast jetzt ist, natürlich aus der Schweiz heraus. Und ja, ich würde mich auch freuen, wieder hier ein bisschen zu erzählen, zu reden, was mich sehr interessiert. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht ein Thema für euch ist, das euch interessiert. Die CO2-Speicherung, auf Englisch Carbon Capture and Storage. Das ist, denke ich, die Schlüsseltechnologie für diese Null CO2-Klimabilanz, die man anstrebt, wie man das CO2 tatsächlich speichern kann, weil man nicht quasi null CO2 freisetzen kann, finde ich ein sehr spannendes Thema, wo man heutzutage schon steht von der Wissenschaft. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr es auch für ein spannendes Thema haltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, genau. Und ich habe dir ja schon erzählt von diesem einen was ich mal im Aufwachen-Podcast gelernt hatte, dass es da anscheinend eine neue Technologie für Flugzeuge gibt, was auch damit zu tun haben könnte, da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber das auch darum ging, irgendwie das Kohlendioxid direkt wieder einzufangen, dass der Flug dann praktisch CO2-neutral wäre. Also da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber ich denke, das hat auch mit diesem Themenkomplex zu tun, dann CO2-Capture. Mhm. Genau, das könnten wir uns dann noch mal genauer anschauen. Also du meinst, du wärst bereit, auch demnächst wieder zu podcasten? Das würde mich natürlich freuen.
Ja, wenn da natürlich Interesse da ist von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wäre ich gerne bereit. Ich habe auf jeden Fall Lust, über das Thema zu reden. Das heißt, auch wenn da nicht so viel Interesse da ist, ich werde wiederkommen.
Ja, heute also ist auf nicht. Jeden Fall
ja, bitte.
Ist nicht. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute mitgemacht hast. Und es ist auf jeden Fall eine besondere Folge. Deshalb habe ich das ja auch extra zur Folge 20 gemacht, die Jubiläumsfolge. Muss natürlich eine besondere sein mit dir zusammen. Und ich denke, es hat den Podcast jetzt auf ein ganz neues Niveau gehoben, dass man hier wirklich mal ein Gespräch führt. Auch wenn natürlich der Einzelpodcast weiter was ist, was ich weiter treiben werde, weil es mir auch Spaß macht. Aber es ist natürlich schon nochmal was ganz Neues, was ganz anderes, so zu zweit zu podcasten. Deshalb vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement hier. Ja.
Kein Problem, was ich noch sagen wollte. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Ah, das freut mich, ja.
Nun gut, in diesem Sinne euch alles Gute und bis dann.
Ich verabschiede mich dann auch an der Stelle und kann sagen, es hat wirklich super viel Spaß gemacht heute. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen erschöpft von den zwei Podcast-Folgen, die ich dieses Wochenende dann aufgenommen habe und muss das erstmal sacken lassen. Aber es ist klar, ich werde auch wiederkommen und wieder über diesen Themenkomplex reden. Für heute will ich nur noch eine Abkündigung vermelden, dass nämlich ein neues Lied natürlich auf die Playlist zum Podcast hinzugefügt wird. Heute habe ich mir überlegt, Reykjavik von Joachim Pastor passt ganz gut, weil es auch um Island ging. Und Reykjavik ist ein sehr schönes Lied, das man immer wieder hören kann. Deshalb packe ich das noch auf die Playlist und dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.